Fahren fort. In den Abschiedsreden Jesu im 14. Kapitel des Johannesevangeliums, am Ende die Verse 27 bis 31. Und da spricht der Herr Jesus: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er gar nichts. Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Herr Jesus, wir bitten dich nun, dass du uns deine Worte lebendig machst und uns diesen Frieden schenkst, den du hier verheißen hast. Amen. Als der Herr Jesus diese Worte redete, standen die Jünger Jesu kurz vor ihrer größten Erschütterung, die sie auf ihrem Weg mit Jesus erleben sollten. Das war die Kreuzigung. Das letzte Passamahl hatte gerade stattgefunden. Der Verräter hatte sich entlarvt und den Kreis der Jünger verlassen. Jesus bereitete seine Jünger daher auf die kommenden Ereignisse vor. Er wusste, was sie brauchen würden, damit sie durch diese Zeit kommen. Daher haben wir jetzt im Johannesevangelium in den Kapiteln 14 bis 16 diese Abschiedsreden Jesu und die schließen ab mit dem hohen priesterlichen Gebet in Kapitel 17. Herr Jesus wusste, die Jünger würden in Kürze Schreckliches erleben, was sie zutiefst erschüttern würde. Und deshalb beginnt auch Kapitel 14 mit den Worten: Euer Herz erschrecke nicht. Danach verheißt Jesus das Kommen des Beistands des Heiligen Geistes, der letztlich Jesus als Mensch auf der Erde ablösen würde. Wir haben schon darüber gehört. Diese Worte Jesu waren ihre einzige Vorbereitung auf das, was nun durch Gottes Vorsehung geschehen würde. Und darum sind diese Worte so etwas wie ein Vermächtnis Jesu. Auch für uns, auch wir dürften vor größeren Erschütterungen stehen. Was hat Jesus ihnen hinterlassen, bevor er zu seinem Vater ging? Seinen Frieden. Vers 27, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Ja, was ist Friede? Jesus gibt den Jüngern und uns seinen Frieden. Dieser Friede, das ist nicht der Friede der Welt. Er wird ausdrücklich davon abgegrenzt, nicht wie die Welt gibt. Die Menschen in der Welt denken beim Wort Frieden eher so an Abwesenheit von Streit und Krieg. Ja, die Welt kann höchstens eine Waffenruhe als Frieden anbieten. Aber nach der Bibel ist Frieden viel mehr. Ja, Hebräisch Shalom. Und dieser Frieden, der geht nicht von der Welt aus, der geht nur von Gott selber aus. Dieser Friede Gottes, das ist umfassendes Glück, Gesundheit und Wohlergehen des Einzelnen und der Gemeinschaft. Ein gelungenes Leben in gesunden Beziehungen. Diesen Zustand umfassenden Segens und Glückes gibt es nicht von der Welt, er gibt es nur von Gott. Und das meint dieses Wort Shalom, ein Zustand des Heilseins und des Wohlergehens. Ohne Gott befindet sich der Mensch immer im Unfrieden, auch wenn er gerade keinen offenen Krieg oder Streit gegen andere hat. Denn Gott sagt uns in Jesaja Kapitel 48 und 57 zweimal, keinen Frieden, spricht der Herr, gibt es für die Gottlosen. Sie haben keinen Frieden. Denn den wahren Frieden, den können wir nur mit dem finden, der uns geschaffen hat. Denn Gott hat uns geschaffen für sich selber, zur Gemeinschaft mit ihm. Frieden ohne Gott ist daher im Grunde unmöglich. Denn er ist ja nur in Gott selber zu finden. Und dieser Friede ist ein Geschenk Gottes. Der ist mit menschlichen Methoden nicht machbar. Das Neue Testament zeigt uns noch eine weitere Dimension des Friedens, nämlich den Frieden mit Gott, haben wir in der Schriftlesung gehört, Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Von Natur aus lebt der Mensch mit seiner Sünde im Unfrieden, ja im Krieg, in der Rebellion gegen Gott. Und durch den Glauben an Christus werden wir mit Gott versöhnt und sind damit mit Gott im Frieden. Und diesen Frieden hat Jesus am Kreuz für uns erworben. Das ist das Evangelium. Und dieser Frieden beinhaltet, dass unsere Schuld vergeben ist, unser Gewissen gereinigt. Wir dürfen den ewigen Gott Vater nennen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist der wahre, der vollkommene Friede. Der ist auch in unserer Seele zu spüren. Und wenn du diesen Frieden nicht hast, dann komm bitte heute noch mit deiner Last zu Jesus. Dieser Frieden ist bei Gläubigen nicht automatisch ein Dauerzustand, sondern er ist gefährdet von unserer Seite aus. Er muss ständig erneuert werden. Und das bringt die folgende Stelle zum Ausdruck aus 2. Korinther 13, Vers 11. Da sagt Paulus: Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Also Friede mit Gott zu haben, bedeutet daher, dass wir uns ständig von Gott zurechtbringen lassen, also korrigieren lassen von unseren falschen Wegen, von unseren falschen Gedanken, von unseren verkehrten Handlungen und Entscheidungen, die uns in die Sünde, also weg von ihm und damit wieder in die Unruhe und in den Unfrieden hineinbringen. Nun schauen wir uns also das Vermächtnis Jesu an, seinen Frieden. Wir wollen jetzt in dem Text dem Wesen dieses Friedens Jesu mal nachgehen. Wir finden insgesamt 5 Aspekte des Friedens Jesu. Der erste, die Befreiung von Furcht. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Also es ist eine Wiederholung des ersten Verses im Kapitel 14. Ja, Jesus wusste, dass jetzt schreckliche Ereignisse auf die Jünger zukommen würden, die sie in ihrem Innern schwer erschüttern würden und ihren Glauben auf die äußerste Probe stellen. Wenn unsere Seele solchen äußeren Schrecknissen ausgesetzt wird, dann ist die normale menschliche Reaktion darauf Angst und Panik. Da ist der innere Friede weg. Wir fühlen uns diesen Umständen ausgeliefert und dann verzagen wir und resignieren. Und jetzt setzt der Herr seine Aufforderung dagegen: Erschreckt nicht und verzagt nicht. Ja, aber wie soll das gehen? Ich kann mir doch meine Angst nicht ausreden. Ich denke, dass wir momentan auch in einer vergleichbaren Situation sind wie die Jünger. Haben jetzt 2,5 Jahre diese Corona-Zeit gehabt mit allen Begleiterscheinungen. Das Ganze ist weltweit passiert, hat weitreichende Veränderungen mit sich gebracht, sodass man sogar von einer neuen Normalität spricht. Und dann im Februar hat der Ukraine-Krieg Corona gewissermaßen nahtlos abgelöst. Also ich denke nicht, dass die Erschütterungen damit zu Ende sind, sondern dass weitere Krisen vor der Tür stehen. Und jedes Kind Gottes, was nüchtern denkt und die Bibel ernst nimmt, dem sollte eigentlich klar sein, dass wir sehr wahrscheinlich den letzten Ereignissen vor der Wiederkunft Jesu entgegengehen. Und deshalb müssen wir nüchtern damit rechnen, dass wir in Kürze weitere schwere Erschütterungen auf uns zukommen sehen. Das sage ich jetzt nicht, um Angst zu machen, sondern im Gegenteil, mit den Worten Jesu, erschreckt und verzagt nicht. Das Erste, dass wir nicht erschrecken und verzagen, ist, dass wir das nüchtern zur Kenntnis nehmen, dass uns die Bibel das angekündigt hat. Das ist kein Zufall oder die Welt ist einfach nur so aus den Fugen geraten, sondern diese Ereignisse sind genauso wie die Kreuzigung Jesu von Gott angeordnet. Und damit wir jetzt nicht in solchen Umständen wie die Welt in Panik und Entsetzen verfallen, müssen wir das unbedingt verstehen und glauben, dass sich Gottes Plan mit dieser Welt erfüllt. Denn das ist doch nur dieser Glaube, dieses Vertrauen zu Gott, was uns von dieser kopflosen Furcht und Panik befreit. Und deshalb beendet der Herr Jesus seine Abschiedsrede in Johannes 16 mit diesen bekannten Worten. Siehe, es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet. Jeder in das Seine und ihr mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ja, das wird so kommen. Wie ich gesagt habe, auch ihr werdet in Panik davonrennen. Ihr werdet fliehen, ihr werdet mich verlassen. Aber jetzt sollt ihr trotzdem Frieden in mir haben und nicht verzagen. Hier im Vers 33 steht nicht, in der Welt habt ihr Angst. Ja, so hat Luther das übersetzt. Also das heißt, es ist ja normal, dass ihr euch in der Welt oder vor der Welt fürchtet. Sondern dieses Wort, was da steht, das heißt nicht Angst, sondern das heißt Bedrängnis, Bedrückung, Drangsal, Schwierigkeit. Das gleiche Wort kommt im Vers davor, dem 21. Vers, auch vor. Eine Frau hat Bedrängnis, wenn sie gebiert, nicht Angst. Also sie ist in Nöten. Und diese Übersetzung mit Angst ist hier meines Erachtens irreführend, weil sie der Aussage Jesu eigentlich entgegenläuft. Denn es wird ja heißen, ja, es ist normal, dass ich Angst habe. Nein, die Angst sollte für Kinder Gottes eben nicht normal sein, sondern die Glaubenszuversicht. Ja, wie der Herr sagt, guten Mutes zu sein, das ist das Gegenteil von Angst. Und der Herr sagt hier, es ist normal, dass ihr Bedrängnisse und Probleme habt in der Welt. Die normale menschliche Reaktion darauf ist natürlich Angst, aber jetzt sagt der Herr, und jetzt sollt ihr keine Angst haben und zuversichtlich sein. Warum? Weil ich die Welt überwunden habe, weil ich dem allen gewachsen bin, was euch Angst macht. Wir haben keinen Geist der Furcht empfangen, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Ja, und genau das ist der Friede Gottes, den Jesus uns hier gibt. Das ist das Gegenteil von Angst. Angst macht uns in jeder Hinsicht fertig. Das kennen wir. Sondern durch den Glauben, dass alles in Gottes Hand ist und dass Jesus allem gewachsen ist, haben wir inmitten des Tobens, auch der endzeitlichen Stürme, innere Ruhe und Gelassenheit. Das ist der Friede Jesu, der von aller Angst befreit. Der zweite Aspekt des Friedens, Freude im Heiligen Geist. Vers 28, ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater. Denn mein Vater ist größer als ich. Der Herr Jesus bereitet sie nun auf seinen Weggang vor, der aber nur vorübergehend sein würde. Natürlich meint er damit zuerst mal die Kreuzigung und die Auferstehung und später dann natürlich auch die Himmelfahrt und die Sendung des Heiligen Geistes als den Beistand. Siehe Vers 15, beides ist hier wohl gemeint. Jesus wird sie verlassen. Und an seiner Stelle wird der Heilige Geist als der Beistand kommen, der dann für immer bei ihnen sein würde. Und jetzt die nächste Aussage ist vielleicht ein bisschen merkwürdig. Wenn ihr mich liebtet, würdet ihr euch darüber freuen, wenn ich zum Vater gehe. Also das klingt so ein bisschen wie ein Vorwurf, aber es ist keiner. Denn für Liebe steht hier das Wort Agape. Dieses Wort bezeichnet die vollkommene, die selbstlose, die hingebende und uneigennützige Liebe, die im Grunde nur Gott selber besitzt. Es geht nicht um zwischenmenschliche Liebe, denn diese Liebe hatten die Jünger zu Jesus. Daher ist das kein Vorwurf, sondern eine Feststellung Jesu. Denn sie konnten ihn zu dem Zeitpunkt noch gar nicht im göttlichen Sinne lieben, so vollkommen. Warum? Sie brauchten zuerst den Beistand dafür, den Heiligen Geist. Und erst mit dem Heiligen Geist, mit seinem Beistand, würden sie in der Lage sein, Jesus wirklich vollkommen zu lieben. Und wenn sie dann Jesus durch den Heiligen Geist lieben werden, dann werden sie erkennen, dass es ein Grund zur Freude ist, dass Jesus beim Vater ist. Warum? Jesus nimmt wieder seinen ursprünglichen Platz im Himmel bei Gott ein. Als Sohn Gottes in Herrlichkeit zu Rechten des Vaters. Sein jetziger Zustand als Mensch oder sein damaliger, ja, bedeutet, dass er ja unter den Vater erniedrigt worden ist. Und seine Erhöhung stellt seine eigentliche Stellung wieder her. Was hat es mit Frieden zu tun? Der Weggang Jesu bedeutet natürlich Abschied. Abschied ist schmerzlich. Aber wenn Sie verstehen, wozu dieser Abschied dient, dass er gut ist für Sie, nämlich dass der Beistand Gottes, der Heilige Geist zu Ihnen kommt, dann ist das Ergebnis nicht Traurigkeit, sondern Freude. Und diese Freude hat Gott, hat Jesus Ihnen und uns verheißen. Es geht uns im Grunde doch genauso. Wir können Jesus von uns aus nicht wirklich lieben. Wenn wir aber Jesus durch den Beistand des Heiligen Geistes lieben, dann ist das Ergebnis Friede und Freude. Im Heiligen Geist, nicht in uns, nicht in unserem Fleisch, nicht in unserer Seele. Ja, und darum schreibt der Paulus in Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also wenn uns Gottes Geist regiert, dann bedeutet das nicht unbedingt die Erfüllung menschlicher Bedürfnisse mit körperlichem Wohlbefinden, sondern ein übernatürlicher Friede und Freude, trotz ungestillter Bedürfnisse. Und der Friede Jesu ist darum die Freude im Heiligen Geist, die wir trotz äußerer Bedrängnis haben sollen und haben werden. Ja, möge uns Gott das alles schenken in diesen Tagen. Das Dritte, das zum Frieden Jesu, Glaube und Vertrauen in Gott. Vers 29, und nun habe ich euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Also der Herr sagt den Jüngern die kommenden Ereignisse genau voraus. Und genauso hat er uns die Ereignisse vor seinem Kommen vorausgesagt. Und warum tut der Herr das? Um unsere Neugier in Bezug auf die Zukunft zu befriedigen? Nein, sondern dass wir verstehen, was geschieht, warum es geschieht, wenn es geschieht. Bei vielem fällt es uns vielleicht vor, uns das vorzustellen. Ja, auch die Jünger konnten sich das nicht vorstellen, dass Jesus sich kreuzigen lassen würde. Und deshalb haben sie diese Vorstellung immer konsequent ausgeblendet. Ja, das merkt man immer an ihren Reaktionen. Das konnten sie nicht fassen. Aber es ist ein untrügliches Zeichen der Wahrheit der Bibel, dass sie uns die Zukunft exakt vorhersagt. Und dann erfüllt sich alles genauso, wie Gott es vorhergesagt hat. Die Vorhersagen der Wahrsager, die stellen sich alle entweder als komplett falsch raus oder sie sind so unklar und schwammig, dass man sie beliebig interpretieren kann und dass es keine echten Vorhersagen sind. Und so beabsichtigt Gott mit der Prophetie, unseren Glauben auf die Sprünge zu helfen. Die Voraussagen Jesu auf die Kreuzigung und Auferstehung haben sich erfüllt. Wortwörtlich. Und genauso wortwörtlich werden sich die Vorhersagen Jesu im Buch der Offenbarung für die Endzeit erfüllen. Und wenn wir das nicht glauben, dann weiß ich nicht, wie wir an die Wiederkunft Jesu glauben sollen. Jesus kommt persönlich wieder, nicht in irgendeiner geistlichen Traumblase. Und wenn wir sehen, wenn wir das heute schon sehen und erleben, wie sich Gottes Voraussagen nach und nach erfüllen, und dann können wir das glauben, was Jesus sagt in Lukas 21, Vers 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ja, das ist der Friede Jesu. Kopf hoch, Jesus kommt bald wieder. Wir haben diese frohe Gewissheit, dass Gott die gesamte Weltgeschichte in seiner Hand hält. Dass er sie lenkt nach seinem Plan, zu seinem Ziel hin, nämlich der Wiederkunft Jesu und seinem herrlichen Friedensreich. Wenn wir diese Aussicht haben, dann vertrauen wir in diesem Glauben unserem Herrn, dass er zu seinem Ziel kommt, auch durch alle Wirren hindurch, statt dass wir wie die Welt vor Furcht vergehen. Und das ist der Friede Jesu in den Stürmen der Endzeit. Das vierte, die Gewissheit, Jesus bleibt Sieger. Vers 30, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Nun kündigt der Herr also das Ende seines Zusammenseins mit den Jüngern an. Bis dahin hatte er alle Umstände beherrscht und kontrolliert, durch die er mit ihnen gegangen war. Aber bald würde es so scheinen, als ob der Fürst der Welt die Umstände beherrschen würde, die schon begonnen haben mit seinem Werk in Judas und seinem Verrat. Es war die Stunde der Gewalt der Finsternis. Und deshalb konnte der Herr gekreuzigt werden. Die Gewalt der satanischen Mächte haben sich der Menschen bemächtigt. Und Satan hat sie benutzt als seine willigen Werkzeuge. Es war die Stunde einer unheimlichen Finsternis, in der der Satan in furchtbarer Weise wirkte. Und dazu sagt der Herr nur, in mir hat er nichts. Das heißt, er hat in mir keine Handhabe. Gegen mich hat er keinen Anklagegrund, keine Möglichkeit, mich zu verderben. Und das, obwohl Jesus in der schrecklichsten Weise verspottet und zu Tode gequält wurde. Es fand sich in Jesus nichts, das in feindlicher Weise auf all das reagieren würde, was der Satan in seinem Hass gegen den Herrn schleudern sollte. Er ließ sich zu keiner sündigen Reaktion provozieren, noch zu irgendeiner Gegenwehr gegen die satanische Gewalt. Die Jünger mögen das freilich anders wahrgenommen haben. Aber Jesus, er behielt die Zügel in der Hand. Er vollendete den Ratschluss seines Vaters bis zum Ende. Wir sehen auch heute Grausamkeiten, die die Welt erschüttern. Die Offenbarung berichtet im 6. Kapitel von den Siegelgerichten. Diese satanischen Mächte des Verderbens, die sich über die Welt hermachen, diese vier apokalyptischen Reiter. Der erste ist der Antichrist, der zweite der Krieg, der dritte die Teuerung und der vierte der Massentod durch Hunger, Krankheit und Gewalt. Ich sehe die schon bereitstehen, also ich brauche da keine Fantasie mehr. Aber jetzt lässt Gott die Zügel dich einfach los. Er hält diese Pferde fest in seiner Hand. Es ist Jesus, der die Siegel öffnet. Und solange er sie nicht öffnet, passiert gar nichts mit diesen Reitern. Die können nicht einfach losgaloppieren. Auch das ist in besten Händen. Jesus Christus öffnet die Siegel und er spricht sein Komm. Und dann heißt es, es wurde ihm gegeben. Also zum Beispiel den Frieden von der Erde zu nehmen, die Teuerung herbeizuführen. Das ist keine Willkür des Feindes, sondern es wird ihm gegeben von Gott. Gott hat von Anfang an festgelegt, wie weit der Satan gehen und sein Gespann diese finsteren Mächte gehen können. Und Jesus hat uns von Anfang an in seinem Wort mitgeteilt, dass er auch in dieser tiefsten Stunde der Finsternis alle Zügel in der Hand hält. In Jesus hatte der Feind nichts und in uns hat er auch nichts. Wenn wir im Glauben in Jesus sind, gerechtfertigt durch sein Blut. Und das ist der Friede Jesu, mitten in dem ganzen Wüten des Feindes. Sein Friede, das ist die Gewissheit, Jesus ist und bleibt Sieger. Was immer auch geschieht, er hält uns und die Welt fest in seiner Hand. Und darum dürfen wir wissen, egal was kommt, Jesus wird jeden, den er durch sein Blut erlöst hat, durch alle Erschütterungen der Endzeit hindurch ans ewige Ziel bringen. Und der fünfte Aspekt des Friedens Jesu, Handeln im Einklang mit Gottes Willen. Vers 31. Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, steht auf. Und lasst uns von hier fortgehen. Das letzte Passamal war also jetzt beendet. Normalerweise hätte man sich ins Bett gelegt. Aber nun sagt der Herr, steht auf und lasst uns von diesem Ort des Mahls weggehen. Der Herr stellt damit nochmals klar, dass das, was jetzt geschehen würde, kein blindes Schicksal ist, sondern alles Gottes Willen. Und Jesus tat dies, um den Willen Gottes zu erfüllen. Sein Motiv dafür war die vollkommene Liebe zum Vater. Und mit seinem Aufbruch nimmt er jetzt die Jünger mit hinein in den Weg, der vor ihm liegt. Jesus hat selbst völligen Frieden in Bezug auf den schweren Leidensweg, der jetzt vor ihm liegt. Ja, warum? Weil er den Willen des Vaters erfüllt. Und so sollte die Welt am Leidensweg Jesu die Liebe des Vaters erkennen. Wenn wir aus Liebe zu Gott auch bereit sind, schwere Wege zu gehen, ohne dass wir uns dagegen auflehnen, dann wird darin Gottes Liebe und der Friede Jesu sichtbar. Und genauso haben wir auch den Frieden Jesu, wenn wir im Einklang mit Gottes Willen handeln und vorwärts gehen. Und so können wir auch die Herausforderungen, die vor uns liegen, mit Jesus in seinem Frieden angehen. Ja, wenn auch mit schwerem Herzen, aber mit der Gewissheit, dass er bei uns ist. Also zum Beispiel hatte auch Josua nach dem Tod Moses ein schweres Erbe anzutreten. In 5. Mose, Kapitel 31, sagt Gott zu Josua dreimal, sei stark und mutig, ich bin bei dir. Nicht jetzt reiß dich zusammen, sondern hab Mut, weil ich mit dir bin. So ein Mut entsteht durch den Frieden Gottes, mitten in der Herausforderung. Denn bei allen Problemen, bei all unseren Herausforderungen sind wir nicht allein, sondern wir haben den Beistand Jesu, den Heiligen Geist, der in uns lebt und der uns diesen unübernatürlichen Frieden mitten im Kampf schenkt. Fassen wir also nochmal zusammen, was der Friede Jesu beinhaltet. Erstens die Befreiung von Furcht, zweitens die Freude im Heiligen Geist, drittens den Glauben und das Vertrauen in Gott, viertens die Gewissheit, dass Jesus Sieger bleibt und fünftens das mutige Handeln im Einklang mit Gottes Willen. Diesen Frieden Jesu, den können wir nicht selber herbeiführen oder in unserer Seele irgendwie produzieren mit psychologischen Tricks, sondern den bekommen wir von Gott geschenkt. Wir bekommen ihn geschenkt einfach durch den schlichten Glauben an Jesus und an sein Wort und durch den Gehorsam ihm gegenüber. Und so betet auch der Apostel Paulus für uns in diesem Sinne in Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wir wollen mit einer Gebetsgemeinschaft schließen und das nochmal vor den Herrn bringen.